Ja, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr alle da seid an unserem letzten Abend zum letzten Vortrag. His Promise, sein Versprechen. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Das ist unser Thema für heute Abend. Und wir sind gespannt, was da die Bibel sagt. Sein Versprechen. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Die Frage ist, woher können wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird? Ja, da schauen wir in die Bibel rein, in das glaubwürdige Wort Gottes, was uns etwas dazu sagt. Jesus Christus sagt uns in Johannes 14, Vers 1 bis 3, Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Das sagte Jesus Christus direkt nach der Passafeier, direkt nachdem er das Abendmahl eingesetzt hat. Und mit seinen Jüngern losging in Richtung Garten Gethsemane, wenige Stunden vor seiner Kreuzigung. Er spricht hier davon, dass er uns Wohnungen machen möchte. Dazu haben wir gar nicht so viele Einzelheiten. Wie sollen denn diese Wohnungen aussehen? Sind das so Einzelwohnungen? Sind die abgemauert? Kann man in die Wohnung des anderen hineinschauen? Das wissen wir alles nicht. Da schweigt die Bibel zu. Auf jeden Fall wird es dort wunderbar sein, es wird bestens sein, dass er uns Wohnungen macht. Also keiner wird sich einsam und isoliert fühlen. Ob man überhaupt noch Bedarf hat, sich zurückziehen zu müssen im Himmel, ist auch die Frage. Oder ob wir immer im großen Thronsaal mit allen vielen Gläubigen zusammen sein werden. Das lässt die Bibel offen. Auf jeden Fall, es wird viel, viel besser sein, als wir es uns jetzt hier schon vorstellen können. Das sagte er seinen Jüngern, um sie zu trösten, kurz vor seinem Weggang. Was lesen wir noch in der Bibel, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war? 40 Tage später, kurz bevor er zum Himmel auffuhr, liest man in Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 11. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das hatten wir auch in der Ausstellung gehabt. Mit Jesus Christus fängt alles an und seine Jünger durften seine Zeugen sein. Anfangend in Jerusalem, über Judäa, Samaria zu den Halbjuden und zu den Heiden bis zu den Enden der Erde in der Neuzeit. Als er, Jesus, dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Ja, hier in diesem Text, da spricht Jesus Christus über, da erfahren wir etwas über seine Wiederkunft. Die Jünger, die wollen gerne wissen, ja, wie wird das denn später mal sein? Wird für Israel das Reich wiederhergestellt werden? Sie denken an alttestamentliche Verheißungen der Propheten. Wann wird das denn alles sein? Okay, wir warten. Also die Jünger, die wollen wissen, wie sieht das denn mit den alttestamentlichen Verheißungen für Israel aus? Stellst du einmal Israel das Reich wieder her? Aber Jesus Christus sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Für euch ist wichtig, ihr sollt meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Er lässt also diese Frage noch ein Stückchen offen und gibt ihnen den Auftrag, seine Zeugen zu sein. Wir sehen, er wird in einer Wolke aufgenommen, vor ihren Augen hinweg, auf den Wolken. Und erst zwei Männer, nämlich zwei Engel, geben den Jüngern die Antwort, Männer von Galiläa. Sie schauten da noch so rauf. Und die sagen ihnen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, der wird genauso zurückkommen, auf den Wolken. Also sichtbar, man wird ihn wiedersehen, er wird wiederkommen. Damit gingen die Jünger zurück von dem Ölberg, wo Jesus zum Himmel aufgefahren ist. 10 Tage später, an Pfingsten, kam dann der Heilige Geist auf die Gläubigen. Da hat sich das bewahrheitet, was Jesus 10 Tage vorher angekündigt hat. Und sie wurden seine Zeugen, anfangend in Jerusalem. In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, liest man noch etwas über die Wiederkunft Jesu, denn kurz nach Pfingsten oder auch schon an Pfingsten kamen sehr viele Menschen zum Glauben und auch danach, da predigte Petrus, erklärte das Evangelium über Jesus Christus und sagt den Menschen, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und der den euch zuvor bestimmten Christus Jesus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also, was können wir hieraus lernen aus diesen Versen? So kurz nach Pfingsten in der ganz frühen Christenheit, die war erst wenige Tage alt, die Gläubigen hatten eine Naherwartung, dass Jesus Christus bald wiederkommen würde, dass der Himmel sich öffnen würde und Jesus wieder zurückkommen würde und dass die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge bald anbrechen würde, nämlich das messianische Friedensreich, was im Alten Testament schon angekündigt wurde. Das ist Kennzeichen der ersten Christen. Eine Naherwartung. Es kann nicht lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Im Laufe der Jahre ist dann ja auch Paulus, der Apostel der Heiden, geworden. Das haben wir auch hier gesehen an unseren Schautafeln. Das Evangelium breitete sich aus. Er kam unter anderem zu den Thessalonichern und sagte ihnen etwas über die Zukunft, über das Wiederkommen Jesu. Er schrieb, wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Dass Jesus wiederkommen würde, das war den Thessalonichern bekannt, schon als Paulus dorthin reiste und die Gemeinde gründete. Denn er schreibt ihn direkt im Gruß, ihr habt euch bekehrt von den toten Götzen zu dem lebendigen Gott, um ihm zu dienen und seinen Sohn Jesus vom Himmel zu erwarten. Also, dass Jesus wiederkommt und sie zu sich nehmen würde, das wussten sie. Aber die Thessalonicher waren traurig, denn mittlerweile, bis Paulus den Brief geschrieben hatte, sind einige von ihnen gestorben. Das sind diese Entschlafenen. Und sie fragen sich, was ist denn mit denen? Wo sind die wohl gelandet? Werden die nur in der allgemeinen Auferstehung am letzten Tag auferstehen? Das, was auch die Martha wusste, als ihr Bruder Lazarus gestorben war, sagte sie auch, ja, Herr, am letzten Tag, da werden alle Menschen auferstehen. Das wusste sie. Und die Thessalonicher fragen auch, was ist denn mit denen, die jetzt nicht dabei sind, wenn Jesus kommt und uns hier abholt auf der Erde? Und deshalb schreibt uns hier der Paulus sowohl den Thessalonichern als auch uns, ja, Gott hat etwas vor, sowohl mit denen, die schon gestorben sind, entschlafen, eingeschlafen, und mit denen, die noch auf der Erde leben. Hier erzählt er uns wirklich ein Geheimnis, was bis dahin noch unbekannt war. Das war im Alten Testament noch unbekannt. Dass Jesus mal öffentlich wiederkommt, das war im AT bekannt. Da schreiben einige Propheten von, unter anderem Sacharja, aber auch einige andere. Aber hier sagt Paulus uns, Christus wird bis zu den Wolken kommen und die Toten in Christus, die werden zuerst auferstehen. Die werden auferweckt werden. Und wir, die noch auf der Erde leben, wir werden zu Jesus in die Wolken entrückt werden, weggenommen, also in einem Augenblick. Und dann werden wir gemeinsam beim Herrn sein, im Himmel, für alle Zeit. Und mit den Worten sollten Sie sich ermuntern, ermutigen, dass Sie echt Hoffnung haben und keine Angst haben, was geschieht denn, wenn ja schon so viele von uns gestorben sind. Also das ist die glückselige Hoffnung, die die Christen hatten, was Paulus hier den Thessalonichern sagte. Aber auch sonst hat er das gepredigt, auch den Korinthern gegenüber in einem Augenblick. Die Engländer sagen, in the twinkling of an eye, dann werden wir alle entrückt werden. Schwupps, in einem Moment, beim Herrn, in die Wolken. Und das ist noch nicht sein öffentliches Wiederkommen. Das wird später sein. Ja, wie endet die Bibel? Das letzte Buch der Bibel, das Johannes geschrieben hat. Wir haben auf der Schautafel gesehen, wie alt der Johannes geworden ist hier. Noch einiges über 90 Jahre. Der einzige, der eines natürlichen Todes starb von den Aposteln. Er beendet sein Buch, indem er Jesus Christus sprechen lässt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Das Wort, was hier sehr oft vorkommt, ist bald. Bald komme ich wieder und mein Lohn mit mir. Da denkt man auch, naja, bald lässt sich aber Jesus ganz schön lange Zeit führen. Es sind doch schon fast 2000 Jahre vorbei. Aber Gott hat da einen anderen Zeitplan, ein anderes Zeitempfinden. Für Gott ist es kein Problem, dass 1000 Jahre auch ein Tag sind. Jesus sagt, bald, nach dem Motto, seid bereit. Das ist so die Botschaft dahinter, seid bereit. Ihr wisst nicht den Tag noch die Stunde. Und der Geist und die Braut, der Heilige Geist und die Brautgemeinde, die sagen, komm Herr Jesus. Das ist auch ein gutes und legitimes Gebet. Wir können dafür beten, dass noch viele Menschen Jesus kennenlernen, gerettet werden, auch dabei sind, wenn er wiederkommt. Aber das haben Christen immer wieder gebetet, komm, Herr Jesus. Er bietet uns hier nochmal an, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also die Rettung wird uns kostenlos angeboten, Vergebung der Sünden. Dann wird man dabei sein, wenn Jesus kommt, bis zu den Wolken und uns zu sich nimmt. Sowohl die, die entschlafen sind, schon gestorben sind und an Jesus glaubten, die sind dann dabei, aber auch die noch auf der Erde übrig bleiben. Er kann jeden Moment kommen, sogar noch heute. So endet das Neue Testament. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Wir wollen uns heute Abend noch ein bisschen genauer anschauen, wie ging denn diese Hoffnung weiter im Laufe der Kirchengeschichte? Was dachten so die Christen über das Wiederkommen? Schauen wir uns mal an, die Erwartung der frühen Kirche bis ins 4. Jahrhundert. Da gab es zum einen den Clemens von Rom, der noch zur Zeit der Apostel lebt und ein bisschen älter wurde. Manche denken, es war der Clemens, der sogar im Philipperbrief erwähnt wird. Aber das ist wohl eher ein bisschen unwahrscheinlich. Das war wohl ein anderer Clemens. Aber auch er war einer der frühen Kirchenväter. Was sagte der? Wahrlich, bald und plötzlich wird sein Wille vollbracht werden, wie es auch die Schriften bezeugen mit den Worten, der Kommende wird schnell kommen und nicht verziehen. Ein Zitat aus dem Hebräerbrief. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, ja der Heilige, den ihr sucht. Ein Zitat aus dem Propheten Maleachi, letzte Buch im Alten Testament. Also, wir lernen hieraus, Clemens von Rom hatte eine Naherwartung. Bald, er wird nicht verziehen, der wird bald kommen. Die Bildchen, die ihr hier seht, die sind aus dem Internet, so werden diese Glaubensväter so dargestellt nach späteren Gemälden oder Goldschnitten, Kupferschnitten und so weiter oder Mosaiken. Hier haben wir einen weiteren, Justin der Märtyrer, der im 2. Jahrhundert lebte. Was dachte er über das Wiederkommen Jesu? Aber ich und jeder, der ein in allen Punkten recht gesinnter Christ ist, weiß, dass es eine Auferstehung der Toten und die 1000 Jahre in Jerusalem geben wird, das dann erbaut, verziert und vergrößert werden wird, wie die Propheten Hesekiel, Jesaja und die anderen kundtun. Also, Justin der Märtyrer, er wusste, es wird ein 1000-jähriges Friedensreich geben nach der Auferstehung aus den Toten. Und danach würde es die ewige Auferstehung geben. Er spricht nämlich weiter. Überdies sagte ein gewisser Mann unter uns namens Johannes, einer der Apostel Christi, durch eine ihm gewährte Offenbarung voraus, dass diejenigen, die an unseren Christus glauben, 1000 Jahre in Jerusalem zubringen würden. Danach werde die allgemeine oder kurz gesagt die ewige Auferstehung und das Gericht über alle Menschen gleichermaßen stattfinden. Also er hatte diese genaue Vorstellung, dass das 1000-jährige Friedensreich nach der Auferstehung aus den Toten erfolgen würde, also nach der Entrückung der Gläubigen. Und erst nach dem 1000-jährigen Friedensreich würde der ewige Zustand anbrechen, dass es dann neuer Himmel und neue Erde geben würde und auch das ewige Schicksal der Menschen in Himmel oder Hölle. Das wusste Justin der Märtyrer, was auch der Bibel, der biblischen Botschaft her. Dann weiterhin im 2. Jahrhundert gibt es einen Christen aus Frankreich. Auch dorthin hatte sich das Evangelium ausgebreitet, Irenäus von Lyon. Der sagte, doch wenn dieser Antichrist alle Dinge in dieser Welt verheert hat, wird er 3 Jahre und 6 Monate lang herrschen und im Tempel in Jerusalem sitzen. Dann wird der Herr vom Himmel her in Wolken in der Herrlichkeit des Vaters kommen und diesen Menschen und diejenigen, die ihm folgen, in den Feuersee werfen. Für die Gerechten aber wird er die Zeiten des Reiches, das heißt die übrige Zeit, den geheiligten siebten Tag anbrechen lassen und für Abraham das verheißene Erbe wiederherstellen. In diesem Reich werden nach den Worten des Herrn viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen. Das ist ein Zitat von Irenäus aus Frankreich. Der sagte also von der Reihenfolge her, erst würde der Antichrist auftreten, von dem ja auch Johannes in der Offenbarung berichtet, 3,5 Jahre lang in der großen Drangsalszeit. Dann würde Jesus öffentlich wiederkommen auf den Wolken. Und dann würde ein geheiligter siebter Tag anbrechen, sozusagen eine Sabbatruhe für Israel, wo Israel Ruhe finden würde, wo Gott mit dem Volk von Abraham, Isaak und Jakob wieder handeln würde, es wieder herstellen würde, es würde das messianische Friedensreich anbrechen. Das war das, was Irenäus herausgearbeitet hat und was auch so der biblischen Reihenfolge entspricht, wenn wir die Propheten lesen, die neutestamentlichen Schriften, die Offenbarung. Also, das Zitat habe ich uns deshalb mal gezeigt, um zu demonstrieren, auch Tertullian im 2. Jahrhundert wusste, es gibt ein messianisches, tausendjähriges Reich vor der Ewigkeit, wo Jesus Christus in Israel der König sein würde, der Messias, der dann von seinem irdischen Volk Israel auch anerkannt wäre. Das war so die Erwartung der frühen Kirche bis ins 4. Jahrhundert hinein. Auch bis in die Zeit, wie wir es ja in der Ausstellung gelernt haben, als das Christentum Staatsreligion wurde. Wie geht's denn dann weiter, die Auffassung der Kirche ab dem 4. Jahrhundert? Origenes lebte zwar so im 3. Jahrhundert nach Christus, aber er ist ein Vorreiter einer neuen Auffassung. Er war ein christlicher Philosoph in Ägypten, in Alexandrien, und er sagte Folgendes. Er vergeistigt und allegorisiert biblische Texte. Er hatte die Auffassung, nein, mit Israel hat Gott nichts mehr vor. Das, was man in der Bibel über Israel liest, im Alten und auch im Neuen Testament, ist nicht mehr auf die ethnische Nation Israel, die Juden, zu beziehen, sondern es geht alles in der Gemeinde auf. Der lehnte ein wörtliches tausendjähriges Friedensreich mit Jesu Regierungssitz in Jerusalem ab, aber seine Auffassung hat sich zu seinen Lebzeiten im 3. Jahrhundert noch nicht durchgesetzt. Da war die andere Auffassung von den vorigen Kirchenvätern, dass erst Jesus öffentlich wiederkommt und es ein tausendjähriges Reich gäbe und dann erst den ewigen Zustand. Das war noch die vorherrschende Meinung der Christenheit. Beeinflusst von Origenes haben wir es dann mit einem sehr bekannten Kirchenvater Augustinus zu tun. Der wird meistens so auf Gemälden mit einem Heiligenschein dargestellt. Aber das hier ist ein bisschen ältere Darstellung auf so einem alten Stein, auf einer Zeichnung. Das hat mir dann noch ein bisschen besser gefallen, habe ich das mal als Bildchen genommen vom Augustinus. Er hat maßgeblich die Kirche beeinflusst. Und der lehrte, dass das tausendjährige Reich geistig ausgelegt werden müsse und sich in der christlichen Kirche erfülle. Er hat auch behauptet, der Teufel ist jetzt schon gebunden. Und zwar während des Dienstes des Herrn hat das stattgefunden. Er hat den Teufel schon gebunden. Das, was uns eigentlich erst in der Offenbarung beschrieben wird, während des tausendjährigen Friedensreiches, am Ende der Offenbarung. Der sagte, das ist jetzt schon so der Fall. Und die erste Auferstehung, das sei die Neugeburt, die Wiedergeburt der Gläubigen. Also auch über die Auferstehung hatte der eine andere Auffassung. Er sagt dann, das tausendjährige Reich, das wäre die Periode zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Das heißt, das würde dem Gemeindezeitalter entsprechen. Er stützte sich da auf die Theorien von Origenes aus Ägypten, was durch philosophisches griechisches Denken geprägt war, und sagte, man muss das alles nur geistig sehen, allgemein, allegorisiert. Er sagte aber auch, okay, die 1000 Jahre in der Offenbarung, das ist wirklich 1000 Jahre. Und nach seiner Berechnung haben die wohl irgendwann vor Christus angefangen. Ich habe seine Berechnung auch nicht so ganz verstanden. Haben wahrscheinlich so zwischen 350 vor Christus begonnen. Und er sagte, Christus wird etwa im Jahr 650 wiederkommen zum Gericht. Die an Israel ergangenen Verheißungen würden nicht wörtlich erfüllt, sondern in der Kirche. Man muss zur Ehrenrettung von Augustinus sagen, er hat viele gute Dinge gelehrt. Man kann es auch an den Schautafeln lesen. Er sagte zum Beispiel, man wird nur durch Gnade gerettet, nicht durch gute Werke. Er hat richtig gute Dinge auch gelehrt. Aber hier hat er etwas reingebracht, was man auch so den Sündenfall der Kirche nennt. Es ist ein Paradigmenwechsel, was er hier reinbringt, indem er sagt, alles darf nur geistig ausgelegt werden. Und seine Lehren haben sehr großen Eingang gefunden in das Christentum. Das war nachher die offizielle Lehre der Kirche. Nun, wenn das hier im 4. Jahrhundert war und man weiß, Jesus kommt ja erst so um 650 wieder, was geschieht? Die Naherwartung geht verloren. Man denkt, es hat ja noch Zeit, dass Jesus wiederkommt. Und das ist auch so, die Kirche hat diese Naherwartung der ersten Jahrhunderte aufgegeben. Eine weitere negative Folge war, man sagte, Gott hat mit den Juden nichts mehr vor. In der Folge wurde oftmals auch Antisemitismus befeuert, dass man die Juden auch schon mehr fast als Feinde gesehen hat. Das ist ein indirekter Ausfluss von den Lehren des Augustinus. Martin Luther ist in einer bewegten Zeit, hat er sein Leben geführt. Da war einiges im Umbruch, alleine schon mit dem Ablasshandel. Und dass er so die wichtigen Wahrheiten des Römerbriefes wieder neu entdeckt hat. Und in der Zeit waren auch die Bauernkriege. Es war viel Umbruch da, auch gesellschaftlich. Und er hat gemerkt, ja, was hier in der Welt gerade los ist, das ist die letzte Stunde. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Er hatte also eine Naherwartung. Er hat das nicht weit aufgeschoben. Okay, jetzt sind mehr als 100 Jahre vergangen, Jesus ist immer noch nicht da. So gesehen hatte Luther da nicht recht. Aber er hatte so den Eindruck, das kann nicht mehr lange dauern. Was er gut gesagt hat, ist, dass man es nicht berechnen kann. Wir wissen nicht den Tag und nicht die Stunde. Was Martin Luther aber nicht entdeckt hat, ist, dass ein tausendjähriges Friedensreich erst beginnt nach der Wiederkunft Christi auf diese Erde. Das hat er und das haben die Reformatoren generell nicht entdeckt. Der Petrus sagt uns in seinem zweiten Brief auch, dann wird der Tag Gottes anbrechen. Das Friedensreich, das ist der Tag des Herrn, kommt in der Bibel öfter mal vor. Aber die Ewigkeit, wenn hier diese Erde mal im Flammen vergehen würde, das ist der Tag Gottes, der Tag der Ewigkeit, wo Gott einen ganz neuen Himmel, ganz neue Erde machen würde und wo wir auch bei dem Herrn im Himmel sein würden. Ja, das wurde wiederentdeckt, diese wunderbaren Wahrheiten aus der Bibel. Es waren aber nicht nur da wie Macintosh und die Brüderbewegung. Es gab auch vorher immer wieder Christen, die wussten, ja, Gott hat noch was mit Israel vor. Und das tausendjährige Reich ist nicht jetzt im Zeitalter der Kirche, sondern in der Zukunft. Ich habe auch gelesen von einem kalvinistischen Theologen, Dr. Gill, im Jahre 1748. Der hat das auch so beim Bibelstudium herausgearbeitet. Manche sagen ja, nur der Darby und die Brüderbewegung haben das rausgefunden, aber das ist nicht so. Es gab auch andere, die das schon entdeckt haben. Nur sie haben es halt eben etwas systematischer dann auch aufgeschrieben, gelehrt. Und das ist heute in vielen Teilen der Christenheit auch so die Auffassung. Ja, wir warten auf die Entrückung, die jeden Moment sein kann. Dann würde es hier auf der Erde mit den 7 Jahren Drangsalzeit weitergehen. Der Antichrist würde auch in Erscheinung treten, die Gerichte hier stattfinden, der Offenbarung. Und dann kommt Christus öffentlich mit den Seinen vom Himmel, um hier Gerechtigkeit auszuüben, als der Friedefürst zu herrschen, diese Welt wirklich aufzuräumen, 1000 Jahre lang. Jesus Christus hat uns in seiner Endzeitrede ein Gleichnis gegeben von den 10 Jungfrauen. Das ist hier mal ganz schön dargestellt. Wir können hier 10 Personen zählen auf dem Bild. Und da gibt es 5, bei denen es recht hell ist und 5, bei denen es recht dunkel ist. Schauen wir uns doch mal die Geschichte an. Im Matthäusevangelium 25. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in den Gefäßen zusammen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf: Siehe, der Bräutigam geht aus, ihm entgegen! Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortet und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, aus der Geschichte wollen wir nur ein paar Dinge heute Abend herausarbeiten. Was interessant ist, alle 10 Jungfrauen wurden schläfrig. Sowohl die, die Öl dabei hatten in ihren Lampen, als auch die, die kein Öl in ihren Lampen dabei hatten. Alle sind eingeschlafen. Und das zeigt uns schön den Zustand der Christenheit. Man hat die Naherwartung verloren. Alle sind eingeschlafen. Das kann ja noch lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Dann lesen wir was von um Mitternacht. Jetzt ist die Frage, was ist denn hier Mitternacht in diesem Gleichnis? Es ist ja ein Gleichnis. Was meint Jesus Christus damit? Naja, wenn wir von seiner Himmelfahrt bis heute recht, dann muss es ja irgendwo mittendrin, wäre das so das Jahrtausend. Aber ich verstehe die Bibel so, das ist nicht ein ganz fester Zeitpunkt. Dann und dann ist genau die Mitternacht, sondern vielleicht eine etwas längere Phase um Mitternacht. Vielleicht kann man sagen, so von der Reformation bis ins 19. Jahrhundert, da hat man wieder neu entdeckt, so wie auch Luther, Calvin und Reformatoren, Jesus kann bald wiederkommen. Das ist höchste Zeit, das ist letzte Stunde. Und auch so im 19. Jahrhundert, als man wieder entdeckt hat, dass er wiederkommt, erst zur Entrückung der Gläubigen und dann nach 7 Jahren Drangsal öffentlich wieder, um sein Friedensreich aufzurichten, da war überall, auch in den Kirchen und Gemeinden zu hören: Siehe, der Bräutigam! Komm, lasst uns ihm entgegengehen. Das war richtig so ein Motto auch in dieser Zeit, teils in der Reformation, aber auch im 19. Jahrhundert. In der Zeit, gerade im 19. Jahrhundert, sind auch sehr viele Sekten entstanden. Ich möchte jetzt mal keine mit Namen nennen, aber auch einige, die die Wiederkunft Jesu genau auf den Tag oder auch Jahr berechnen wollten. Das ist auch so ein Ausfluss aus dieser Bewegung. Siehe, der Bräutigam kommt. Ja, wann kommt er denn? Kann man das ausrechnen? Luther und Calvin und viele andere wussten sie. Nein, ihr wisst nicht den Tag noch die Stunde. Steht übrigens auch am Trierer Dom auf Latein. Ihr wisst nicht die Stunde, zu der der Herr wiederkommen wird. Also, man kann das nicht berechnen, wann Jesus Christus genau wiederkommen wird. Was ist hier noch markant an diesem Gleichnis? Es wird uns von Öl berichtet, was man in seiner Lampe haben kann. Was ist dieses Öl? Es ist immer oder meistens in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist, dass man den Heiligen Geist hat. Dabei ist es natürlich nicht möglich, jemand anderem den Heiligen Geist abzugeben. Wir können natürlich von einer Ölflasche oder Öllampe ein bisschen Öl nehmen und das in eine andere reingießen. Aber die Bibel sagt ganz klar, ich kann es nicht einem anderen von meinem Heiligen Geist ein bisschen abgeben, damit er auch was hat. Sondern, wie kann man den Heiligen Geist bekommen? Ist auch eine wichtige Frage für heute Abend. Dazu lese ich uns eine Stelle vor aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 in der Mitte. Da sagt der Paulus, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Also den Heiligen Geist, den bekommt man dann, wenn man Jesus als seinen Erlöser annimmt, wenn man dem Evangelium der Wahrheit glaubt. Dann wird man sogar damit versiegelt. Den bekommt man nicht einfach so durch Handauflegung, sondern durch Glauben. Sobald jemand sich bekehrt und Jesus als Erlöser annimmt, wird er versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der ist die Anzahlung dafür, das Unterpfand, dass wir auch mal am Ziel ankommen werden, die Gläubigen. Ja, und das hatten hier in unserem Gleichnis 5 junge Frauen gehabt. Sie hatten Öl dabei. Es ist ein Bild für welche, die Jesus als Erlöser angenommen haben, die den Heiligen Geist hatten und die kein Öl dabei hatten, die nur eine Lampe hatten, ein Gefäß, äußerlich sah man da was von. Ist vielleicht so ein Bild davon, das sind Namenschristen, nur auf dem Papier, vielleicht sogar getauft, aber da ist kein Öl drin. Lampe sieht man, aber da leuchtet nichts. Man sieht ja, da geht vielleicht einer in die Kirche, das ist so die äußere Lampe, aber es leuchtet gar nichts. In einem christlichen englischen Lied, da heißt es, you better check your oil, prüf mal dein Öl, hast du genug Öl dabei? Beim Auto schaut man auch, habe ich Öl? Wenn man nicht genug Öl hat, dann hört der Motor irgendwann auf zu laufen, zu arbeiten. Und so ist es auch bei uns als Gläubige. Wenn wir uns einmal bekehrt haben zu Jesus, dann haben wir immer Öl, dann haben wir den Heiligen Geist. Aber, das ist eine Frage, die ich auch jedem hier im Raum mitgebe, prüf mal dein Öl. Hast du Öl dabei? Oder ist deine Lampe vielleicht leer? Ja, wir wissen nicht den Tag noch die Stunde. Das haben wir hier am Ende von dem Gleichnis stehen. Aber wir sollen wachsam sein. Jesus wiederkommen wird, das ist sein Versprechen. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Und wenn man so um sich herum schaut, man sieht so, was in der Welt alles los ist, wie chaotisch es hier und da zugeht. Wenn man auch so die Zeichen der Zeit sieht, auch was Jesus in seiner Endzeitrede gesagt hat. Es werden Kriege sein, Kriegsgerüchte, es werden Hungersnöte sein. Empörungen, Revolutionen, Seuchen, davon spricht er auch, das sind Zeichen der Endzeit, in der wir leben. Klar, das gab es immer, auch zu Luthers Zeiten, auch zu antiken Zeiten schon, aber irgendwo ist es immer geballter. Ich denke und ich bin überzeugt davon, dass wir in der Endzeit leben und es kann nicht mehr lange dauern. Aber wir können nicht berechnen, wann Jesus kommt, wir sollen bereit sein. Aber wissen nicht den Tag und die Stunde. Es ist so, dass der Kaiser Friedrich der Große mal einen seiner Generäle fragte, Herr General, wo Woran sieht man denn, dass es einen Gott gibt? Kann man wissen, dass es einen Gott gibt? Und der General antwortete ihm: Eure Majestät, das Volk der Juden. Und das ist auch so, dass Gott mit den Juden noch mal etwas vorhat. Im Jahre 1948 wurde der Staat Israel neu gegründet. Das ist wichtig für die Endzeit, denn in der Drangsalzeit, von der wir auch gehört haben, wird einmal der Antichrist sich als Gott verehren lassen im Tempel. Jetzt ist noch kein Tempel aufgebaut, aber das kann sehr schnell gemacht werden. Die Pläne sind schon da, der Grundstein ist schon da, das kann ruckzuck gehen. Israel ist so ein Gradmesser, dass wir in der Endzeit leben. Und auch viele, die dachten, na ja, mit Israel hat Gott nichts mehr vor, alles geht nur in der Gemeinde auf, wir leben jetzt schon im tausendjährigen Reich. Die wurden hellhörig, als 48 der Staat gegründet wurde und als dann der Sieben-Tage-Krieg kam und ein Teil von Jerusalem auch zurückerobert wurde, sich der Staat immer mehr etabliert hat und auch jetzt noch von vielen Seiten befeindet wird, ist gerade auch sehr aktuell natürlich dieses Thema, da muss doch was dran sein. Macht Gott noch was? Stehen die Prophezeiungen von Jesaja, Jeremia, von Sacharja und von den Psalmen noch alle aus über Israel? Ja, sie werden sich noch erfüllen. Mit seinem irdischen Volk wird Jesus Christus auch noch handeln. Aber wir dürfen zu seiner Brautgemeinde hören. Wir haben diese glückselige Hoffnung, was wir am Anfang gelesen haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich komme wieder, um euch dahin zu holen, wo ich hingehen werde. Ich will euch bei mir haben, sagt Jesus Christus, seine Brautgemeinde, zu der jeder gehören darf, der Jesus angenommen hat, egal ob es ein Jude, ein Samariter, also ein Halbjude ist, oder ein Heide. Hier in Deutschland, wir sind ehemalige Heiden oder sonst in der übrigen Welt, in Abgrenzung zu Nichtjuden halt eben. Wir sind auch Teil vom Leib Christi, gehören zu seiner Gemeinde. Uns möchte er gerne bald heimholen. Also prüfen wir, ob wir Öl haben. Wir haben ja gehört, wie das geht, wie man Öl bekommt, nämlich indem man Jesus annimmt. Und dann werden wir auf jeden Fall dabei sein, bei dem Bräutigam, wenn er wiederkommen wird. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Ich möchte am Ende noch kurz mit uns zusammen beten. Ja, Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dieses Versprechen gemacht hast, dass du wiederkommen wirst, dass du Wohnung für uns bereitest. Du bist vorausgegangen, du wirst uns einmal zu dir nehmen, das hast du uns versprochen. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, aber lass uns bereit sein, denn es muss nichts mehr erfüllt werden in der Weltpolitik, irgendetwas, sondern du kannst jeden Tag wiederkommen. Lass uns darauf gefasst und bereit sein und die Zeit, die wir hier noch haben auf der Erde, auch für dich nutzen als deine Jünger. Danke, dass wir so eine großartige, feste Hoffnung haben, Jesus. Amen.
Amen.